Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Donnerstag, dem 16. Februar. Heute mit diesen Themen. Kuhladen in Not. Der sympathische Laden in der Lorraine kämpft ums Überleben.
Das Bewusstsein, wahrscheinlich, was es bedeutet, so etwas zu haben, ist erst, wenn es vielleicht nicht mehr gibt.
Und die politische Situation in Peru bleibt angespannt.
Zurzeit erleben wir in Peru eine politische Krise und einen sozialen Konflikt, der bis zum heutigen Tag über 60 Tote gefordert hat. Getötet wurden sie von Militär und Polizei.
Meint Margot Palacios Huaman, Abgeordnete des peruanischen Kongresses, bei ihrem Besuch in Bern. In Peru kämpfen Indigene bei den politischen Unruhen an vorderster Front, denn sie fühlen sich durch die Politik nicht vertreten. Die Situation der Indigenen hat auch Verbindungen zurück in die Schweiz. In Espinar, einer indigenen Region, baut Glencore Kupfer ab, zum Schaden der lokalen Bevölkerung.
Warum sagt uns der Staat, dass die Unternehmen Entwicklung bringen, aber nichts über die negativen Folgen? Wenn das Unternehmen verantwortungsbewusst wäre und uns gesagt hätte, dass das Wasser uns schaden kann, hätten wir es nicht getrunken.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Sarah Heinzmann.
Demonstrierende, die die Kosten für den Polizeieinsatz selber tragen müssen. Dies ist in Bern aufgrund des neuen Polizeigesetzes dann möglich, wenn die Demonstration unbewilligt war und es zu Sachbeschädigung oder Gewalt gegen Personen kam. Nun kommt diese Rechtsgrundlage zum ersten Mal zum Einsatz. Teilnehmende einer unbewilligten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen werden von der Stadt Bern zur Kasse gebeten. Insgesamt 14 Personen haben bis heute Post von der städtischen Sicherheitsdirektion erhalten. Dies berichtet die Zeitung Der Bund. Die Betroffenen müssen zwischen 200 und 1000 Franken zahlen. Möglich wäre laut Gesetzesartikel eine Kostenüberwälzung auf Demonstrierende von bis zu 30.000 Franken. Die letzte große Besetzung Zürichs wurde heute Morgen geräumt. Mit einem großen Aufgebot ist die Polizei beim Kochareal aufmarschiert. Die Räumung ging zügig vonstatten. Gegen 9:30 zogen die ersten Einsatzkräfte bereits wieder ab. Dies berichtet das Online-Medium Watson. Das Areal war rund 10 Jahre besetzt. Zeitweise lebten bis zu 150 Menschen dort. Es gab unter anderem Werkstätte, ein Café und ein Kino. Die BesetzerInnen zeigen sich entrüstet. In einer Stadt, in der die Mietpreise explodieren und unkommerzielle Kulturräume in allen Ecken und Enden verschwinden würden, sei der Kampf um autonome Räume und Wohnraum für alle notwendiger denn je, meinen diese in einem Kommuniqué und mobilisieren für eine Demonstration am kommenden Samstag. Gestern informierte der Bundesrat über verschiedene Ausgabepläne. Verteidigungsministerin Viola Amherd erklärte vor den Medien:
Der Bundesrat hat heute die Armeebotschaft 2023 verabschiedet. Er beantragt dem Parlament, den laufenden Zahlungsrahmen für die Ausgaben der Armee zu erhöhen, um 600 Millionen Franken auf 21,7 Milliarden Franken für die Jahre 2021 bis 2024.
Konkret gehe es unter anderem um einen verbesserten Schutz des Luftraumes. Auch sei der Kampf von zusätzlichen Panzern geplant. Ebenfalls gestern lehnte die Landesregierung hingegen eine Kita-Finanzierung ab. Die finanzielle Unterstützung von Eltern, die ihre Kinder extern betreuen lassen, sei angesichts der Bundesfinanzen zu teuer, schreibt der Bundesrat in einer Medienmitteilung. SP-Nationalrätin Sandra Locher-Bongerell sitzt in der Bildungskommission des Nationalrates. Die Kommission hieß im Dezember den entsprechenden Gesetzesentwurf im Gegensatz zum Bundesrat gut. Über die Wichtigkeit des Bundesbeitrages zur Kita-Finanzierung sagt sie:
Die Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung, die legt einen wesentlichen Grundstein für unsere Gesellschaft und davon profitieren alle. Es profitieren die Erziehungsberechtigten, weil sie ihre Kinder professionell betreuen lassen können und sie dadurch Zeit haben, ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen. Dadurch profitiert die Wirtschaft, weil damit dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann. Und das Wichtigste für mich ist, die Kinder profitieren von einer frühkindlichen Förderung, Bildung und Betreuung, indem sie einen chancengerechten Zugang zu Bildung in jungen Jahren erhalten.
Die Vorlage würde den Bund im ersten Jahr nach Inkrafttreten rund 710 Millionen Franken kosten. Zum Vergleich, für die zusätzlichen Armeeausgaben sind laut Verteidigungsministerin Viola Amherd 600 Millionen Franken geplant. Nochmal Bildungspolitikerin Sanja Locher-Bangerell.
Wir sind wirklich sehr enttäuscht darüber, dass der Bundesrat heute beschlossen hat, die Armeeausgaben in den nächsten Jahren um 600 Millionen Franken aufzustocken. Und gleichzeitig lehnt der Bundesrat es ab, sich an der Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung zu beteiligen. Bis heute haben wir im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung ein Flickwerk. Es ist sowohl die Kantone, die bezahlen, es ist auch richtig, dass sie in der Hauptverantwortung stehen, aber der Bund kennt seit 22 Jahren eine Finanzierung, die immer wieder erweitert wurde. Und jetzt wäre die Zeit reif, dass wir das in eine stetige Grundfinanzierung überführen. Diese Chance hat der Bundesrat ganz klar verpasst mit seiner Stellungnahme und nun liegt es am Parlament, bereits in der Märzsession hier Verbindlichkeit zu schaffen.
Das sagt Sandra Locher-Bangerell, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Graubünden. Tausende Erdbebenopfer wollen aus den zerstörten Gebieten in der Türkei und Nordsyrien flüchten. Doch dies ist schwierig, wenn der Reisepass unter den Trümmern liegt. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrates fordert nun vom Bundesrat, dass Erdbebenopfer unbürokratisch, das heißt auch ohne entsprechende amtliche Ausweise, aufgenommen werden. Doch die Schweiz will bei der Aufnahme von Erdbebenopfern nicht auf amtliche Dokumente verzichten. Dies erklärt das Staatssekretariat für Migration SEM gegenüber dem SRF. Bisher hat die Schweiz Visagesuche aus dem Erdbebengebiet zwar beschleunigt, aber nicht erleichtert behandelt, so das SEM. Bei einem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet Anfang letzter Woche wurden ganze Städte und Landstriche dem Erdboden gleichgemacht. Die Opferzahl ist mittlerweile auf über 40.000 angestiegen. Unternehmen in Europa haben keine Strategie, wie sie die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens einhalten können. Das geht aus einer Analyse der Organisation Carbon Disclosure Project hervor. Die Organisation erfasst systematisch Klimaziele und Daten von Unternehmen. Das Ergebnis: Rund die Hälfte der europäischen Unternehmen hat zwar Klimaschutzpläne, die sich am 1,5-Grad-Ziel orientieren. Doch weniger als 5% der Unternehmen können nachweisen, wie sie diese erreichen oder umsetzen könnten. Und damit zum Wetter. Morgen Freitag ist es größtenteils bedeckt. Es ist vereinzelt mit Regenschauer zu rechnen bei Temperaturen von 11 Grad. Auch das Wochenende könnte etwas grau werden. Am Samstag ist Hochnebel angesagt bei Temperaturen von rund 14 Grad. Am Sonntag dann vereinzelt Regenschauer und Hochnebel bei 10 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Kuhladen ist in der Krise. Gestern veröffentlichte das Biogeschäft auf Instagram einen Hilferuf. Inflation und mächtige Großverteiler machen dem nicht gewinnorientierten Laden zu schaffen. Der Kuhladen ist als Verein organisiert. Ein Einkaufszettel sei immer auch ein politisches Statement, schreibt er auf seiner Webseite. Deswegen werden ausschließlich fair und nachhaltig hergestellte Produkte verkauft. Katrin Hiss berichtet.
Die Bedienung ist persönlich, die Stammkundschaft lässt in einem Büchli anschreiben, die Produkte sind fair und wenn möglich lokal hergestellt. Der Kuhladen befindet sich in der Lorraine und gehört zur angrenzenden Wohnbaugenossenschaft Quartierhof, kurz Kuhhof.
Der Kuhladen, der war schon immer ein politisches Projekt, ist entstanden in der Zeit, als Kuhhofbewohnenden wirklich aktive hier einen Laden betreiben wollten. 1987 waren die ersten, als Brot verkauft wurde, und dann kamen Kartoffeln, Rüebli und Äpfel dazu. Und so hat es begonnen. Und dann hat es sich weiterentwickelt.
Das sagt Arlette vom Kuhladen-Kollektiv. Fast seit Anfang an ist sie mit dabei. Schon damals lag der Schwerpunkt auf Bioprodukten, damals noch eine Nische. Die Großverteiler führten ihre Biolinien erst in den 90er Jahren ein. Und auch beim Personal ist der Kuhladen ein Vorreiter.
Wir sind als Kollektiv organisiert, haben alle, wir sagen, Bedarfslohn. Es gibt so einen Richtwert und man schreibt das auf, was man braucht.
Doch der Kuhladen ist in der Krise. Gestern wandte er sich in einem Post über Social Media an die Öffentlichkeit. Seit letztem Sommer seien die Umsätze stetig zurückgegangen. Wegen den verschiedenen Krisen scheinen KonsumentInnen weniger ausgeben zu können. Bereits habe der Kuhladen erste Maßnahmen treffen müssen.
Wir haben die Öffnungszeiten verändert. Am Morgen haben wir reduziert auf 7:30 bis 9:30. Und an den meisten Tagen ist noch irgendwer im Hintergrund etwas am Machen, bis gegen 12 oder etwa so 12:30 vielleicht. Und in der Zeit ist die Idee, dass man sich selber bedienen kann. Aber wir sind da, wir können Fragen beantworten. Sie können mit Tint bezahlen oder die meisten haben dann ein Büchli.
Der Kuhladen war schon immer auch ein sozialer Treffpunkt. Angesichts der Krise soll diese Funktion im Quartier nun weiter gestärkt werden.
Wir haben aber auch im Hinterkopf Angebote zu machen, wie zum Beispiel, man kann sich seine Milchalternative hier produzieren kommen, die Kaffeebar fördern, wir haben auch Tee, den wir einfach freigeben. Und vielleicht auch vermehrt mit Menschen aus dem Quartier zusammenarbeiten, was auch eine Möglichkeit ist, oder vielleicht freiwillig, wenn irgendwer Lust hat, hier sich irgendwo in irgendeinem kleinen Eckchen zu engagieren, freut uns das.
Zudem möchte der Kuhladen die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden besser abholen. Auf dem Instagram-Profil Kubi Kuhladen gibt es einen Link zu einer Umfrage.
Da geht es primär ums Konsumverhalten und um Wünsche, die die Menschen haben an einen so kleinen Laden, was ihnen Freude machen würde.
Der Kuhladen steckt in der Krise. Wäre es möglich, dass das Projekt, das 35 Jahre lang erfolgreich war, bald schließen muss?
Natürlich, kann immer passieren. Wir haben auch geschrieben, es ist wie eine Art Auslaufmodell, diese kleinen Lädelis. Aber das Bewusstsein wahrscheinlich, was es bedeutet, so etwas zu haben, ist erst, wenn es vielleicht nicht mehr gibt.
Das sagt Arlette vom Kuhladen-Kollektiv. Aktuelles vom Kuhladen gibt es auf dessen Instagram-Page. Allgemeines findet ihr auf kuh-laden.ch.
Rabe Info.
Gleich blicken wir nach Peru, wo offenbar auch der Punk erfunden wurde. Denn bereits 1964 fanden sich in der peruanischen Hauptstadt Lima 4 Musiker zusammen und gründeten die Band Los Saicos. Schnelles Tempo, fordernde Riffs. Mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Vocals waren Los Saicos Pioniere in Sachen Punkrock. Hier sind sie mit «El Entierro de los Gatos».
Ha muerto el gato mayor,
ha muerto el gato mayor,
oh, ha muerto el gato mayor,
ha muerto el gato mayor,
ya lo lleva.
Lleva a enterrar. Rabe Info.
Die Zwischenbilanz der Unruhen in Peru ist blutig. Über 60 Personen wurden bei politischen Auseinandersetzungen in den letzten Wochen von Sicherheitskräften getötet. Über 1000 wurden verletzt. Wir haben letzte Woche im Info darüber berichtet. Nun bewegt sich auch etwas in der Schweiz. Vorgestern hat der Verein Quinto Suyo zur Mahnwache auf dem Waisenhausplatz aufgerufen. Mit dabei war die peruanische Abgeordnete Margot Palacios Huaman. Sarah Heinzmann berichtet.
Alto a la represión del Estado peruano contra el pueblo Aymara y Quechua. Alto a la represión. Alto a la represión.
Es sind rund 20 Menschen, die sich auf dem Waisenhausplatz versammeln. Sie wollen eine Mahnwache halten, um auf die Repression in Peru aufmerksam zu machen und den Verstorbenen zu gedenken.
Justicia para el Peru!
Justicia para el Peru!
Die Anwesenden halten Fotos von den Verstorbenen hoch. Schwarz-weiße Fotografien, die die Gesichter von jungen Menschen zeigen. Teils fröhlich lächelnd, teils ernst. Die Stimmung ist besinnlich und kämpferisch zugleich. Sprechgesänge vermischen sich mit Tränen und Wut. Alexandra Gavilano ist halbe Peruanerin. Sie hat die Mahnwache organisiert und begrüßt alle Anwesenden herzlich.
Muchas gracias por haber venido, hermanos y hermanas. Gracias, que mal sapocin.
Die Mahnwache soll an die Opfer der politischen Gewalt in Peru erinnern. Dafür liest Alexandra die Namen der Ermordeten ab.
Und nach jedem Mal, wenn ich einen Namen und das Alter genannt habe, können wir rufen: Presente. Bechan Romario Quispe Garfias, 18.
Presente.
Cristian Alex Rojas Vasquez, 19.
Die Liste der Verstorbenen ist lang. Über 60 Menschen kamen in den letzten Monaten bei den politischen Unruhen in Peru ums Leben.
Arias, 18.
Präsente.
Jonathan Encino Arias.
18 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre. Die meisten der Ermordeten sind sehr jung. Viele kommen aus den südlichen Regionen Perus, die indigen geprägt sind.
Giancarlo Condori Arcana 30.
Präsente.
Mit unter den Anwesenden bei der Mahnwache ist auch die Peruanerin Margot Palacios Huaman. Sie ist Kongressabgeordnete der linken Partei Peru Libre.
Muy buenos días, soy Margot Palacios Huaman de la República del Perú.
Hallo zusammen, ich heiße Margot Palacios Huaman und komme aus Peru. Ich bin Abgeordnete des peruanischen Kongresses.
Die Abgeordnete Margot Palacios Huaman reist momentan durch Europa, um auf die Menschenrechtsverletzungen in Peru aufmerksam zu machen.
Zurzeit erleben wir in Peru eine politische Krise und einen sozialen Konflikt, der bis zum heutigen Tag über 60 Tote gefordert hat. Getötet wurden sie von Militär und Polizei.
Über 60 Todesopfer, mehr als 1000 Verletzte, das ist die blutige Bilanz der Proteste in Peru. Dabei sei es doch ein Recht, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, meint die peruanische Abgeordnete Margot Palacios Huaman.
Dieser Aufstand ist ein verfassungsmäßiges Recht. In der Verfassung steht, dass wir das Recht haben, unsere Meinung zu äußern, dass wir das Recht haben, uns zu mobilisieren. Auf diesen Aufstand reagierte der Staat mit Waffengewalt. Er brachte das Militär und die Polizei auf die Straße. Das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte.
Diese Verstoße gegen die Menschenrechte werden in Peru aber nicht verfolgt, erklärt Margot Palacios Huaman. Deswegen wolle sie die Augen der internationalen Menschenrechtsorgane auf Peru richten.
All diese Menschenrechtsverletzungen bringen uns dazu, uns an die internationalen Instanzen zu wenden, um Gerechtigkeit zu finden. Denn unsere Justiz in Peru handelt nicht. Es herrscht völlige Straflosigkeit. Kein Minister wird strafrechtlich verfolgt, kein einziger Militäroffizier, kein einziger Polizist.
Die Mahnwache will aber auch die Schweizer Politik in Bewegung bringen. Es gebe nämlich eine direkte Verbindung der Schweiz zu der Situation in Peru, meint Alexandra Gavilano.
Der direkte Link zu der Schweiz ist, dass Firmen wie Glencore, die Schweizer Nationalbank, das Credit Suisse und UBS genau in die Firmen investieren, die die andine Bevölkerung, die jetzt auf der Straße ist, die ganze Lebensgrundlage zerstören durch den Bergbau.
Firmen wie Glencore würden in Peru investieren und den indigenen Gemeinschaften damit die Lebensgrundlage zerstören. Deswegen ruft die Organisation Quinto Suyo die Schweiz auf, zu handeln. Mit einer Petition fordern sie die Regierung auf, die Menschenrechtsverletzungen in Peru zu verurteilen, eine Menschenrechtsaufsichtsdelegation unumgänglich nach Peru zu schicken und den Import von Rohstoffen und Bodenschätzen aus Peru sofort zu stoppen.
Den Link zu der im Beitrag erwähnten Petition findet ihr online auf unserer Webseite rabe.ch/info.
Rabe Info.
Wir haben es im vorderen Beitrag gehört. Die aktuellen politischen Unruhen in Peru kommen vor allem aus den indigenen Regionen. Die indigene Bevölkerung fühlt sich von der Politik nicht vertreten. In einer dieser Regionen in Espinar baut die Schweizer Rohstofffirma Glencore Kupfer ab. Damit wird aber die Lebensgrundlage der lokalen indigenen Bevölkerung bedroht. Ein Beitrag von Radio Onda.
In einer der ärmsten Provinzen Perus baut einer der reichsten Rohstoffkonzerne der Welt Kupfer ab. 80% der Bevölkerung in Espinar sind indigene Quechua. Der Großteil lebt von der Landwirtschaft und Viehzucht. Die 34-jährige Esmeralda La Rota Umasi lebt mit ihren Eltern in der Gemeinde Huancanebajo. Sie halten Schafe und Kühe und pflanzen Kartoffeln an. Viel wächst im Andenhochland nicht. Auf fast 4000 Metern Höhe ist die Luft dünn, die Landschaft karg.
Wenn der Wind kommt, dann stinkt es und wir bekommen Kopfschmerzen. Das ist Umweltverschmutzung. Aber wenn wir das sagen, antworten die Leute uns: Woher wollt ihr wissen, was Umweltverschmutzung ist? Habt ihr etwas studiert?
La Dota Umasi leidet unter Kopf- und Knochenschmerzen. Sie hat Nierenprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten. Sie war eine der 150 Freiwilligen aus indigenen Gemeinden in Espinar, die zwischen 2018 und 2020 an einer Studie von Amnesty International teilnahmen. Die Nichtregierungsorganisation untersuchte Blut- und Urinproben. Das Ergebnis? Bei 78% der Personen überschritten die untersuchten Schwermetalle die Referenzwerte der Weltgesundheitsorganisation. Schwermetalle können sich im Körper anreichern und langfristig zu Organschäden führen, auch wenn täglich nur eine geringe Menge aufgenommen wird.
Als ich klein war, habe ich im Fluss gebadet und wir haben das Wasser aus dem Fluss getrunken. Warum sagt uns der Staat, dass die Unternehmen Entwicklung bringen, aber nichts über die negativen Folgen? Wenn das Unternehmen verantwortungsbewusst wäre und uns gesagt hätte, dass das Wasser uns schaden kann, hätten wir es nicht getrunken.
Die Kupfermine Antapaccay in Espinar, die sich wenige Kilometer entfernt von der Gemeinde Huancanebajo befindet, betreibt der Schweizer Konzern Glencore, einer der größten Rohstoffkonzerne der Welt. In einer Stellungnahme von Oktober 2022 weist das Unternehmen die Verantwortung für die Schwermetallbelastung in Espinar zurück. Espinar befinde sich in einem von Natur aus stark mineralisierten Gebiet. Und die Wasserverschmutzung sei durch das natürliche Vorhandensein von Mineralien im Boden verursacht worden. Renato Ormacea, der in der Stadtverwaltung Espinar für Umweltmanagement zuständig ist, sieht das anders. Er geht davon aus, dass die Bergbauabfälle in den Boden versickern und so die Wasserläufe verschmutzen.
Espinar está contaminado.
Espinar ist verseucht. Man muss blind sein, wenn man das nicht sieht. Der Bergbau hat hier in Espinar alle Grenzen überschritten. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung dafür. Sein einziges Ziel ist es, Geld zu verdienen.
Die Biologin Karim Luque von der Nichtregierungsorganisation Derechos Humanos Sin Fronteras begleitet die indigenen Gemeinden in Espinar seit 6 Jahren. Die Schwermetallbelastung in Bergbauregionen in Peru sei ein landesweites Problem.
Ein Bericht des Gesundheitsministeriums, den wir 2020 angefordert haben, zeigt, dass 10 Millionen Peruaner und Peruanerinnen mit giftigen Substanzen belastet sind. Das heißt, jeder Dritte. Der Großteil dieser Menschen lebt in indigenen Gemeinden in der Nähe von Bergbauprojekten. Wir sprechen von einer Gesundheitskrise.
Peru ist der zweitgrößte Kupferexporteur der Welt nach Chile. Der deutschen Rohstoffagentur zufolge wird sich der globale Kupferbedarf bis 2035 verdoppeln. Denn das Metall ist ein Schlüsselrohstoff für die Energiewende. Es leitet Wärme und Strom und ist Bestandteil von Kabeln, weshalb es wichtig ist für die Elektrifizierung. Es wird gebraucht für den Bau von Solarpanels, Windrädern und Elektroautos. In einem einzelnen Elektro-Pkw können bis zu 6 Kilometer Kupferverkabelung verbaut sein. Lucio Cuenca hält es für problematisch, dass Länder im globalen Süden die Rohstoffe für die Energiewende des globalen Nordens liefern sollen, die die größte Verantwortung für den Klimawandel tragen.
Was uns am meisten besorgt, ist, dass sich die Geschichte wiederholt. Es ist eine Energiewende, die im Norden entworfen wurde. Für ihre Auswirkungen bezahlen wieder die Länder im Süden. Die Industrieländer und die Konzerne wollen eine Lösung für die Klimakrise präsentieren, ohne das Konsumverhalten und die Produktionsweise dieser Länder zu verändern. Wir dürfen die Lösung für die Klimakrise nicht der Macht der Konzerne überlassen, weil die Unternehmen immer nach Profit streben.
Lucio Cuenca ist Leiter des Lateinamerikanischen Observatoriums für Umweltkonflikte. Der Beitrag wurde von Radio Onda produziert. Wir haben eine gekürzte Version davon gehört. Wer sich für den Rohstoffabbau in anderen südamerikanischen Ländern interessiert, findet den Link zu dem ungekürzten Beitrag auf unserer Webseite rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 16. Februar. Auf der Webseite rabe.ch gibt's weiterführende Links. Die Podcasts des Rabe-Info sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Wir berichten unter anderem über die Situation im nordsyrischen Kurdistan nach den schweren Erdbeben von vergangener Woche. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann und Katrin Hiss. Im Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, seid ihr dabei gewesen, habt Sorge und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.